Das für mich vielleicht stärkste Moment in dem Buch von Vidal Naquet ist seine zum einen strukturalanalytische, zum anderen, ja, wie kann man sagen, Diskurs- und Repräsentationsanalytische und wissenschaftliche Zugangsweise zu diesem Phänomen der Leugnung. Vidal Naquet ist durchaus inspiriert von psychoanalytischen Ansätzen, macht das sozusagen nicht in simpler Anwendung, aber er reflektiert sozusagen mit bestimmten zentralen Kategorien der Psychoanalyse. Das tut er, seit er über den Mythos arbeitet in der griechischen Antike. Und er gebraucht das sozusagen für den Revisionismus als Formation, sozusagen als Diskursformation über eine Wirklichkeit, die er sozusagen leugnet oder die er als Fiktion behauptet. In dieser Analyse nennt Vidal Naquet den Diskurs Delirium. Ich habe das mit Wahn übersetzt, zeitweise auch mit Delirium, Delir. Ich denke, dass er hier einfach eine wirklich ganz, ganz wichtige Betrachtung hereingebracht hat, indem er nämlich die Fiktion, die Lüge und das Imaginäre miteinander verbindet, voneinander abgrenzt, hier wirklich sehr, sehr wichtige begriffliche Differenzierungen hereinbringt. Das ist etwas, was meiner Meinung nach den Radikalkonstruktivisten völlig abgeht, hier eine Ontologie des Imaginären zu machen. Das heißt, was sind die verschiedenen Seinsweisen von Fantasie, von Vorstellung und von Insinnsetzung, die ja auch nicht ohne Fantasie geht. Und die Historiografie kommt nicht umhin, zu fantasieren, die Dinge in Vorstellungen zu bringen. Allerdings geht es hier um vollkommen unterschiedliche Konstruktionsprinzipien dieser Vorstellungen, dieser Begriffe. Was hier also ganz wichtig ist, ist die Abgeschlossenheit des Diskurses. Du hast das vorhin erwähnt. Hier geht es also sozusagen um eine Behauptung, die Völkermordquellen sind gefälscht. Das ist die Behauptung. Der Völkermord hat nicht stattgefunden. Der Völkermord ist eine Fiktion, ist sozusagen ein Produkt der jüdischen Weltverschwörung. Das ist sozusagen der Sukkus dieses Deliriums, dieses Wahns.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist, wie Vidal Naquet das tut, ein Begehren zu suchen hinter den revisionistischen Autoren. Also zu verstehen, dass da eben in einem psychodynamischen Sinn etwas gewollt wird, dass dabei auch durchaus die Autoren, also die Kernautoren, etwas anders wollen können, also noch ganz anders getrieben sein können als die vielen, die diese Publikationen dann rezipieren und lesen, und dass dieses Begehren eben anders zu verstehen ist als jetzt als reines Begehren zum Beispiel eines politischen Programms, also im klassischen Sinne einer Wiederbetätigung, sondern es eben sehr viel mit dem Begriff der Verneinung zu tun hat. Das heißt, es wird etwas verneint ausgesprochen, es wird etwas ausgesprochen, das es nicht gegeben hat. In Wirklichkeit geht es aber um den Genuss daran, dass es gegeben hat. Also diese unglaubliche Ambivalenz, dass die Verleugnung etwas genauso wichtig ist, wie dass das verleugnet ist, und dass beides zu einer völlig neuen Fixierung der eigenen Position beiträgt. Ich finde auch den Hinweis auf den radikalen Konstruktivismus, der jetzt halt für uns mal undifferenziert für eine Menge von Positionen steht, denen es ganz wichtig ist, sozusagen eine Liberalität zu verteidigen, sozusagen zu verteidigen, dass es eine Multiplizität von Weltsichten gebe und so weiter, und die keine vereinheitlichten Momente dieser Diskurse mehr zulassen wollen, beziehungsweise in Frage stehen, ob es das überhaupt gibt. Es wird so getan, es gäbe sozusagen unterschiedliche historische Wahrheiten für unterschiedliche Personengruppen, und es ging jetzt nicht darum zu sehen, dass ein Teil der Personen etwas ganz anderes tun möchte, indem sie Geschichte fälscht, indem es explizit, also die Erfindung einer neuen Welt versucht wird. Das hängt sehr eng damit zusammen, dass die Erfahrung, dass wir sozial konstruierte Wirklichkeiten vorfinden, grundsätzlich zu der nicht haltbaren These führt, dass alles beliebig im Moment sozusagen neu erschaffbar ist, dass es beliebig viele und nicht ausgewählt und historisch über sehr komplizierte Prozesse produzierte Wirklichkeiten.
Ja, das ist ja auch sozusagen immer wieder der Angelpunkt, der Grund, auf den Vidal Merquet zurückkommt, das ist sozusagen seine Fundiertheit. Und ich denke, dass sozusagen dass der Begriff fundiert für die radikal-konstruktivistische Zugangsweise abgeschafft werden sollte oder wird. Oder ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff überhaupt noch kennen. Nicht? Weil das ist ja sozusagen immer sein Boden, die Gesamtheit, die Konfiguration. Das macht Sinn sozusagen, diese Wirklichkeit des Völkermords in dieser Darstellung ist nicht perfekt. Wir finden immer wieder neue Dokumente, alte werden in Frage gestellt, aber das Gesamtgefüge macht Sinn und hat sozusagen keine Entsprechung, aber deckt sich mit wichtigen Aspekten von Erlebten, von Geschehenem, das wir natürlich nie vollkommen erhellen können. Die andere Seite wäre sozusagen die Position einer, ich würde das eine Definitionsphobie oder eine Festlegungsphobie nennen, die meiner Meinung nach darin gründet, dass jeder Akt der Definition oder der Feststellung von wahrhaftiger als vorher oder von wahrhaftig als eine völlig abgeschlossene Fixierung interpretiert wird oder unbewusst so angesehen wird, beziehungsweise so gewünscht oder nicht gewünscht abgewehrt wird. Das heißt, es kann sozusagen nichts mehr festgehalten werden, weil jede provisorische, hypothetische Festhaltung oder jede Behauptung einer Gesamtwirklichkeit bereits die Eternalisierung und das totale Behaupten bedeutet, in diesem Unbewussten, würde ich jetzt mal sagen. Der andere Aspekt, der mir auch hier wichtig scheint, du hast das also einen ganz wichtigen Aspekt des Begehrens im Verleugnen erwähnt, ist natürlich auch der Aspekt der Verleugnung des Ausschließens, des vollkommenen Abspaltens einer Wirklichkeit, die nicht erträglich ist. Also hier geht es, glaube ich, um mehr als um ein Begehren von etwas, was man immer wieder sozusagen in der Negativform sich vor Augen führt, indem man es leugnet. Hier geht es wirklich um etwas, was nicht erträglich ist. Und das ist ja auch schwer erträglich. Also das ist für mich ja auch durchaus nachvollziehbar, dass jemand sagt, na, das war ja auch die Reaktion, das kann es nicht geben, das gibt es nicht. Oder Kommentare, erst im KZ haben viele erlebt, dass Menschen das Unmögliche tun, nicht? Dass das möglich ist, das Undenkbare zu vollführen. Und ich denke, dass es hier so auch um die Abwehr natürlich von Schuld geht, nicht? Weil wo kein Verbrechen, da keine Schuld. Das wäre ja auch nichts Neues, diese Haltung.
Das ist, glaube ich, ganz typisch. Ich habe mich bei dieser Feststellung von Lyotard, dass man ja die Toten befragen müsste, um eine zweifelsfreie Feststellung zu haben, sehr an eine Episode aus Aufstieg und Fall der Stadt Marconi von Brecht und Weil erinnert gefühlt, wo eben auch in einem Gerichtsprozess der Mörder freigesprochen wird, weil der Ermordete keine Anklage erheben hat. Es gibt ja diesen berühmten Satz, wer ist der Geschädigte? Gibt es keinen Geschädigten, dann muss er freigesprochen werden, da eben der Tote nichts reden kann, geht der Mörder frei. Und das ist eben eine völlige Verdrehung auch dessen, was die eigentliche Realitätsschließung ausmacht. Also es wird auch bei konstruktivistischen Positionen immer betont, dass es so viele Sichten wie Individuen gibt und dass eine adäquate Sicht der Welt immer nur für ein Individuum bestehen würde. Also sie betonen ganz stark die Multiplizität, die Unterschiedlichkeit. Und das große Thema aller Sozialwissenschaften und auch der gesamten Sprachphilosophie, nämlich wie überhaupt Selbstverständigung und damit Verständigung mit allen anderen möglich ist, wird völlig in den Hintergrund gedrängt. Dass also, egal was immer symbolisch Bedeutung haben soll, die Bedeutung nur allgemein haben kann. Dass es also grundsätzlich eine Verständlichkeit des Bedeutungstragenden geben muss, das ist völlig in den Hintergrund gedrängt worden. Und es geht eben ja auch in der Debatte nicht darum, ob jetzt der historische Diskurs, der den Holocaust beschreibt, die einzig mögliche Bedeutung ist, sondern es geht darum, dass hier eine Unzahl von Praktiken, also sowohl sprachlichen Praktiken als auch sonstigen Praktiken erfolgt, die versuchen, hier eine Bedeutung zu kommunizieren und das heißt sie auch zu teilen. Und der Revisionismus dem etwas entgegenstellt, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Es hat eine Bedeutung. Der Revisionismus ist in sich verständlich. Insofern man verstehen kann und nachvollziehen kann, erstens wie er aufgebaut ist und auch welche Ziele er verfolgt und welche unterschiedlichen Ziele damit verfolgt werden. Wir haben eben politische Indienstnahmen auf ganz andere Ebene, die halt gerade im deutschsprachigen Raum viel wichtiger sind, eben dass über die Leugnung des Holocaust natürlich auch die gesamte Schuld der Deutschen per se geleugnet werden kann. Es wird immer mit der Leugnung der Kriegsschuld verknüpft. Es wird immer verknüpft mit der Gewalt, die angeblich den Deutschen durch die Siegermächte angetan worden ist. Also da gibt es ganz andere politische Indienstnahmen, aber davon auch unabhängig. Es ist viel interessanter zu verstehen, wie Revisionismus funktioniert, wie er überhaupt Bedeutung haben kann, warum das überhaupt gelesen werden kann und Leute scheinbar wissen, was sie lesen, als zu klären, dass es unterschiedliche Weltsichten gibt und wir nicht der Gefahr unterliegen dürfen, zu totalisieren und sozusagen eine für die Wahrheit zu halten. Ich glaube, das ist wirklich eine völlige Verkennung auch der Themen der Sozialwissenschaften, ständig statt die Frage zu stellen, was das Gemeinsam, das Kommunizierende, das strukturell sich Übersetzende ist, zugunsten der Frage, wie jeder Einzelne sich selbst seine Welt konstruiert. Und ich glaube, solange diese Promos, dass wir alle unsere eigene Wirklichkeit haben, das scheinbar klügere sind als die Frage, wie wir dann wechselweise uns auf Wirklichkeiten beziehen können und uns selbst verstehen und andere verstehen können, also solange wird natürlich da ein großes Einfallstor geöffnet sein, das halt alles Mögliche in Frage stellt, ob das jetzt die Ermordung der amerikanischen Ureinwohner sind oder in dem Fall halt die Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen durch den Nationalsozialismus.
Von Kurt Weil aus Mahagoni, der Alabama-Song. Kleiner, aber sehr scharfer Artikel in dem Buch von Vidal Naquet bezieht sich auf Chomsky, es ist eine sehr intensive Polemik gegen Chomsky. Noam Chomsky, den Linguisten und sehr bekannten, weltberühmten, politisch immer wieder engagierten Wissenschaftler jüdischer Herkunft aus den USA. Wir werden darüber kurz diskutieren und zum Abschluss noch die Frage nach generell dem Prinzip der Redefreiheit, der Freiheit der Wissenschaften ansprechen, die Frage nach der Performativität von Gesagten, von Rede, von Sprache. Vielleicht, wenn du kurz deine Sicht
zu... Ja, ich werde vielleicht kurz in Erinnerung rufen, was der Anlass für diese Polemik war. Die meisten von uns werden es gar nicht mehr so sagen, als in Erinnerung haben, welchen Konflikt es da Anfang der 80er Jahre gegeben hat. Wie gesagt, Ausgangspunkt war die Selbststilisierung französischer Revisionisten als vom Establishment und vom Staat verfolgte Minderheit, die sozusagen wegen ihrer politischen und wissenschaftlichen Lehrmeinung einer Verfolgung ausgesetzt wären. Sie haben daraufhin eine Unterschriftenaktion gestartet und es ist ihnen gelungen, zum Teil namhafte international bekannte Intellektuelle als Unterstützerinnen für diese Unterschriftenaktion zu finden. Einer der ersten, also prominentesten Unterzeichner dieser Petition war Noam Chomsky. Chomsky hat dann auch ein Vorwort für ein Buch für Forceau geschrieben, das er zwar dann zurückgezogen hat, aber das trotz allem gegen den Willen von Chomsky dann das Vorwort in diesem Buch abgedruckt worden ist. Und auf dieses Vorwort bezieht sich vor allem auch Pierre Vidal-Naquet. Die Argumentation von Chomsky war in etwa so, dass für ihn das Recht auf freie Meinungsäußerung das Primärrecht ist und dass dieses zu gelten habe, unabhängig davon, welche Meinungen überhaupt vertreten werden würden. Chomsky geht aber tatsächlich in seinen Freundlichkeiten noch sehr viel weiter und sagt, dass seiner Meinung nach, obwohl, wie er betont, er das Buch von Forceau gar nicht gelesen hat, Forceau halt doch ein durchaus liberaler, unpolitischer, aber ernsthafter Autor sei, dem man zu Unrecht zum Beispiel so etwas Abstruses wie Antisemitismus vorwerfen würde. Das heißt, er hat mit diesem Vorwort ein ganz massives Schutzschild aufgebaut und ist dafür auch sehr heftig kritisiert worden in Frankreich und hat mit gleicher Münze unter Anführungszeichen zurückbezahlt und eben vor allem auch Pierre Vidal-Naquet in eine heftige Polemik, die sich über mehrere Artikel und sehr viele Briefe hingezogen hat, verwickelt. Insgesamt ist damit die Frage gestellt, ob revisionistische Thesen einfach Meinungen im Konzert wissenschaftlicher Lehrmeinungen sind, wie andere auch, und vor allem, was die adäquaten Umgangsformen mit diesen Lehrmeinungen sind. Vidal-Naquet selbst sieht eine gerichtliche Verfolgung, wie sie im deutschsprachigen Raum aufgrund der Gesetzeslage vorgesehen ist, als sehr problematisch an, betont, dass seiner Meinung nach die historische Wahrheit grundsätzlich nicht durch Gerichte entschieden werden kann, und er betont das aus gutem Grund und vor dem Erfahrungshintergrund, dass er Gerichte Urteile sprechen, völlig unabhängig von historischen Fakten, und dass es politische Prozesse sind, die Urteile steuern, und man sich deshalb nicht auf Gerichte verlassen kann, wenn es darum geht, eine historische Wahrheit festzustellen.
Wir sollten aber vielleicht auch diesen Aspekt der Performativität von Sprache, von Diskursen hier noch einmal in Bezug auch auf die rechtliche Lage etwas genauer diskutieren, denke ich, weil es sich ja hier sozusagen um ein Prinzip handelt, das immer schon konkret ist. Ja.
Ich glaube, dass eben die Frage, inwieweit mit rechtlichen Mitteln gegen Revisionismus vorgegangen werden kann, wirklich sehr differenziert und lokal differenziert gesehen werden muss. Im deutschsprachigen Kontext ist ja das Verbot revisionistischer Thesen ausschließlich begründet über die Annahme, dass es sich dabei um Formen der Wiederbetätigung handelt.
Genau.
Das heißt, es geht darum, dass die Relativierung und Leugnung von Gewaltverbrechen des Nationalsozialismus eine notwendige oder als notwendige Vorbedingung einer nationalsozialistischen Wiederbetätigung gelten und in diesem Zusammenhang unter Strafe gestellt werden. Wie gesagt, seit 1992 explizit. Davor war derselbe Tatbestand nur unter dem weit umfassenden Tatbestand einer sonstigen Aktivität, die zu einer Wiedererrichtung führen könnte, gestellt. Man hat 92 das nur konkretisiert. Was noch wichtiger ist, man hat 92 den Strafrahmen deutlich erweitert nämlich nach unten hin. Man hat also die Höchststrafe auf ein Jahr reduziert, weil davor das gesamte Verbotsgesetz daran gelitten hat, dass es kaum zur Verurteilung gekommen ist, weil das Mindeststrafmaß so hoch angesetzt war und erst durch eine Senkung des Strafrahmens die Wahrscheinlichkeit erhöht worden ist, dass das tatsächlich zu Verurteilungen kommt, weil davor Geschworenengerichte sehr oft auf Freispruch plädiert haben, weil ihnen das Strafmaß auch sozusagen nicht vermittelbar war. Vor allem jetzt eben, wenn es zum Beispiel um Wiederbetätigung in Form von revisionistischen Thesen gebeten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das österreichische Gesetz ja nicht Revisionismus als Revisionismus verbietet, als Meinung verbietet, sondern es verbietet eine bestimmte Form der politischen Tätigkeit im Sinne des Nationalsozialismus. Und da ist sozusagen Revisionismus ganz eng in diesen Kontext gesetzt. Ein ganz anderes Feld, in dem diese Problematik der juristischen Behandlung des Revisionismus auftaucht, wird bei Vitalnaki noch nicht so behandelt, weil es auch tatsächlich ein Phänomen ist, das erst ab Mitte der 80er Jahre voll relevant wird, nämlich was die Gerichtsverfahren selbst an Sprechpositionen bereitstellen. Kaum werden Revisionisten vor Gericht angeklagt, schon kann die Verteidigung selbst Expertinnen benennen, die die revisionistische Position stützen sollen und stützen können. Also wir haben da eben die berühmten Beispiele von sogenannten technischen Gutachten, die zum Beispiel dann zugunsten der Beklagten nachweisen wollen, dass es technische Unmöglichkeiten gibt, überhaupt die Ermordung durch Giftgas durchzuführen. Wir haben auf jeden Fall immer eine Gegenposition, die sozusagen über dieses Gerichtsverfahren noch massiv aufgewertet wird.
Das ist aber auch natürlich im Kontext der symbolischen Macht der Jurisprudenz und vor allem der Rechtsprechung zu sehen. Ich denke, dass es hier so eine Art von prozessualer Legitimierung gibt. Also hat es sehr schön hervorgehoben. Und das ist ja auch das, was die Verzweiflung letztlich von Vidal Naquet ausmacht. Aber jetzt vor allem ob dieses Prozesses um John Irwin, der also vehement revisionistisches Buch vorgelegt hat und in England verurteilt wurde als nicht nur Revisionist, sondern auch als Antisemit. Und die Verzweiflung möchte ich vielleicht kurz vorlesen. Das ist der letzte Satz aus dem Vorwort zur deutschen Ausgabe von Pierre Vidal-Naquet. Er schreibt da über den Prozess zwischen Deborah Lipstadt und John Irving. Der Richter Charles Gray fällte am 11. April 2000 sein Urteil. David Irving ist ein Geschichtsfälscher und ein radikaler Antisemit. Dies hat etwas Erschütterndes in zweifacher Hinsicht. David Irvings Leugnung des Völkermordes läuft in meinen Augen auf die Entweihung eines Berufes, dem Beruf des Historikers, den ich für Gewalt hielt, hinaus. Dass es ein Richter ist, der die Wahrheit wiederherstellen muss, ist für mich aber mindestens genauso erschütternd, denn ich hatte die Vorstellung, welche ich auf den folgenden Seiten auch zum Ausdruck bringe, dass es nicht den Gerichten zukommen kann, die historische Wahrheit festzustellen.
Ja, ich glaube, dass wir da wieder an dem Punkt sind, den wir schon davor angesprochen haben, nämlich, dass für die Fixierung der in den zeitgeschichtlichen Debatten festgestellten Wahrheiten, dass es dafür tatsächlich andere Instanzen bedarf und dass das Verhältnis zu diesen Instanzen ungemein problematisch ist und schwer beeinflussbar und schwer steuerbar ist und es eben ein bisschen ein Pyrrhus-Sieg ist, wenn ein Gericht die historische Wahrheit feststellt, weil damit zugleich anerkannt ist, dass dasselbe Gericht in anderer Konstellation auch das Gegenteil feststellen kann. dass Klagen abgewiesen werden können. Und wir kennen das alle, sobald einem Rechtsextremisten, einer Rechtsextremistin gelungen ist, bei Gericht nicht verurteilt zu werden, wird aus dem Gerichtsurteil ein Dokument, dass sie die Wahrheit gesagt haben, dass ihre Position die richtige ist. Wir kennen das auch in anderen Verhältnissen, dass wir ja sehr glücklich waren, Regierungsvertreterinnen zeitgeschichtliche Wahrheiten aussprechen zu hören. Also wir haben uns sehr gefreut, wenn Regierungsvertreterinnen endlich die Mitschuld und oder die Schuld der Österreicher und Österreicherinnen einbekannt haben. Wir haben das als wichtige symbolische Akte bezeichnet. Zugleich wissen wir, dass ähnliche, also symbolisch mächtige Sprecher, also Sprechpositionen auch wieder das Gegenteil verkünden können. Und wir sehen ja diesen Backlash in Österreich noch ganz deutlich. Also ich erinnere nur daran, dass der österreichische Bundeskanzler Schüssel abermals die These von Österreich als das erste Opfer des Nationalsozialismus öffentlich aussprechen konnte und alle Proteste von Zeithistorikerinnen, die darauf verwiesen haben, dass wir jetzt uns von diesem Dogma schon seit langem verabschiedet haben, nichts genutzt haben, weil einfach die Zeitgeschichte die symbolische Macht der Sprecherposition jetzt in dem Fall nicht aufwiegen kann. Oder beziehungsweise damit sie es aufwiegen kann, sind so viele andere Dinge mit erforderlich, ist so viel Position in einem sozialen Sinn notwendig, ist so viel Positionierung und kollektiv erworbene symbolische Präsenz notwendig, dass eben das Ganze als sehr anfällig erscheint. Und das ist es auch. Es ist anfällig, es ist angreifbar und damit sozusagen beständig verteidigungsnotwendig.
Ja, aber das ist ja genau der Grund, der, glaube ich, in Frankreich oder auch den USA oder sicher auch in Deutschland bewusst ist den Intellektuellen, warum sie, oder das ist der Grund, der es für sie notwendig macht, an die Öffentlichkeit zu treten, immer wieder. Die Energie ist natürlich beträchtlich, weil du hast dann gerade die Diskrepanz im Machtgefüge oder in der Machtwaage beschrieben. Die Tatsache, dass in Österreich dieses Gegengewicht so gut wie nicht besteht, es sprechen immer nur dieselben in den öffentlichen Medien, werden sozusagen immer nur dieselben zu Wort gemeldet, die anderen sind vielleicht zu schüchtern oder zu, ich weiß nicht was, unsicher, sich hier vorzutun. Es wird ihnen aber wirklich nicht leicht gemacht, ihre Worte werden ständig verdreht. Also wir haben hier eine ganz tragische Situation eigentlich angesichts dieses Ungleichverhältnisses von Wortgewicht nicht, in dieser Auseinandersetzung.
Ja, das glaube ich auch. Und vor allem, weil es klar ist, dass die eine Seite beliebig oft neuerlich agieren kann. Es wird immer eine Regierung geben, die Regierung wird immer eine historische Wahrheit verkünden, sie wird immer sprechen können und immer gehört werden. Das heißt also, dass die kritische Gegenmacht selbst auch sich kollektiv organisieren muss. Niemand kann als Einzelperson dagegen ankommen, kann als Einzelperson jedes Mal, wenn wieder etwas dezidiert Falsches behauptet wird, aufstehen, sondern es kann nur als Kollektiv gelöst werden. Dazu müsste aber eben auch eine Reflexion darauf passieren, wie man als Kollektiv überhaupt sprechfähig werden kann, welche Regeln da zu gelten haben, wie da die Schwierigkeiten auszuschaffen sind. Aber auch das wird nur passieren, wenn man erkennt, dass die Notwendigkeit da ist und dass mit einmal sagen nichts gewonnen ist, weil die andere oder weil es andere Sprechpositionen gibt, die diese Gelegenheit zu sprechen ständig haben und diese Gelegenheit auch ständig nutzen und auch in anderer Weise nutzen können. Das heißt, ohne dieses Gegengewicht von organisierten Kollektiven, die das auch als ihre politische Aufgabe sehen, wird man sozusagen einen Revisionismus im allgemeinsten Sinn des Wortes selten aufhalten können.
Ja, ich danke vielmals. Ich hoffe, wir schaffen das in mittelfristiger Zukunft und freue mich auf die nächste Sendung der Philosophischen Brocken. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Mm-hmm.